Wenn wir den Schöpfungsbericht in 3 und 3 und 1 zerlegen, dann heißt das, dass wir sehen, dass die 6 Tage der Maloche, der Mühen Gottes mit uns auf dem Weg unserer Wiedergebärung, unserer spirituellen Erneuerung, dass diese Maloche in 2x3 Perioden sich vollzieht. Man sieht nämlich sehr deutlich, dass der Tag 1 und 2 und 3 eine Einheit darstellt und die Tage 4 und 5 und 6 nochmal eine Einheit darstellen. Wieso sieht man das? Weil sich die Themen wiederholen. Am ersten und am vierten Tag, also am jeweils ersten Tag der beiden Dreierperioden, ist das Licht das Thema. Am ersten Tag schafft Gott das Licht und am vierten Tag schafft er die Lichtkörper, Sonne, Mond und Sterne. Also die Triade beginnt immer mit dem Licht. Das Licht ist der entscheidende Schöpfungsfaktor. Geist, Bewusstsein ist der entscheidende Schöpfungsfaktor. Schauen wir uns erstmal den dritten und den sechsten Tag an. Der dritte und der sechste Tag hat es mit der Erde zu tun. Am dritten Tag kommt die Erde zum Vorschein, nachdem die Wasser gewichen sind. Und die Erde wird begrünt. Und am sechsten Tag werden die Landtiere geschaffen. Und als der König der Landtiere der Mensch auf der Erde. Also der dritte und der sechste Tag, die haben es jeweils mit der Erde zu tun. Und der zweite und der fünfte Tag, die haben es mit dem Wasser zu tun. Also am zweiten Tag wird die Feste in dieser Wasserwelt eingezogen und dadurch werden die Wasser oberhalb der Feste von den Wassern unterhalb der Feste geschieden. Es entsteht aber auch der Luftraum. Allerdings muss ich hier sagen, dass das Hebräische kein Wort für Luft oder Atmosphäre kennt. Das Hebräische kennt nur ein Wort für Wind, für bewegte Luft, das ist Ruach. Aber er kennt kein Wort für stehende Luft, für Gas oder Atmosphäre. Deswegen habe ich hier etwas gezögert. Wir würden heute sagen, hier im zweiten Tag spielt Wasser und Luft eine Rolle. Denn am fünften Tag werden ja auch die Vögel geschaffen und die Tiere des Wassers. Aber das Hebräische kennt eben noch kein Wort für Luft, sondern es ist für das Hebräische alles Wasser in gewisser Weise. Es könnte sein, ich bin dem allerdings nicht nachgegangen, dass die Differenzierung von Wasser in Luft, die ja blau ist, und Meer, Wasser, das blau ist, dass das dann in der späteren griechischen Philosophie zur Aufteilung in Luft und Wasser geführt hat. Und wenn wir für Licht den Sprung zum Feuer machen, Licht hat seinen Ursprung im Feuer, dann hätten wir aus diesem Schöpfungsbericht die 4 griechischen Elemente des Empedokles: Feuer, Wasser, Luft und Erde. Also vielleicht ist das im Schöpfungsbericht angelegt und über weitere Traditionen und Differenzierungen des Denkens dann zur Lehre von den vier Elementen geworden. Aber ich würde sagen, im Schöpfungsbericht ist eine Triade, also die Zahl 3, eine Triade von Licht, von mir aus können wir denken Querstrich Feuer, aber der Schöpfungsbericht spricht von Licht, also Licht, Wasser und Erde angelegt. Und in der ersten Triade treten diese drei Grundfaktoren alles Seins in die Erscheinung. Und in der zweiten Triade zeigt sich, dass aus diesen Grundgegebenheiten Leben hervorgeht. Nur im zweiten Teil finden wir das Wort lebende Seele. Im ersten Teil finden wir Nefesh Chaya, lebende Seele oder Lebewesen, noch nicht. Also die zweite Triade spricht von der Belebung des Schöpfungsraumes. Die erste Triade spricht von der Entstehung des Schöpfungsraumes. Und die Zahl 3, so wie sie hier auftaucht, lässt sich anthropologisch interpretieren als die drei Grundgegebenheiten von Geist, entsprechend dem Licht, Seele, entsprechend dem Wasser und Körper, entsprechend der Erde. Geist, Seele, Erde. Die Grundstruktur ist also die Struktur des Menschseins, die im gesamten Schöpfungsbericht angelegt ist. Es geht in der Grundstruktur, die diesen Bericht, der angeblich von der Schöpfung des Kosmos oder des Universums handelt, in der Weisheit der Alten an und für sich um den Mikrokosmos Mensch in seinen drei Ebenen Geist, Seele und Leib. Ja, also diese Beobachtung verdanke ich vor allen Dingen dem Friedrich Weinweg, der ein wunderbares Werk geschrieben hat, Schöpfung im Wort, jüdischer Gelehrter, der eben ein Schema hier geboten hat, das ich hier kurz zusammengefasst habe. Erster, zweiter, dritter Tag. Im dritten Tag läuft das, in der Mitte läuft das in gewisser Weise zusammen. Und dann wieder vierter Tag, fünfter Tag, sechster Tag. Und rechts, erster Tag Licht gleich Geist, zweiter Tag, also mehr Wasser gleich Seele und Erde gleich Leib. Und Swedenborg hat ebenfalls ein Dreierschema vorgeschlagen, nämlich seine Gradlehre, die drei Grade oder Ebenen. Der himmlische Grad, der eigentlich impulsgebende Grad ist. Der geistige Grad, das Kraftfeld, in dem sich der Impuls entfaltet, wäre die Seele. Und das irdische Konkretwerden, das in Erscheinung treten, manifest werden, die Wirkung nach außen, der natürliche Grad oder der Leib. Und das wiederholt sich dann eben im zweiten Schöpfungsbericht. Ich habe das hier gemischt, muss ich sagen, aus Weinreb und Swedenborg. Also es ist nicht nur Weinreb, sondern es ist eine Mischung aus Weinreb und Swedenborg. Gut, an diesem Bild ist noch etwas sichtbar geworden, aber ich habe es unterschlagen jetzt erstmal, weil ich zum nächsten Schritt kommen möchte. Die Zahl 7 lässt sich auch aufteilen, wie ich schon sagte, in 3 und 4. Und 3 und 4 ist nun eine sehr grundlegende Aufteilung, was uns sofort klar wird, dass unser gesamter materieller Kosmos ein Ausdruck der Zahl 3 und 4 ist. Denn die Zahl 3 entspricht der Zeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die Zahl 4 entspricht dem Raum, Norden, Süden, Osten, Westen. Wir sprechen von 4 Himmelsrichtungen und jeder Raum ist, wenn der Architekt nicht besondere Einfälle hat, quadratisch, hat 4 Wände. Also man hat den Eindruck, im Raum orientieren wir uns nach der Zahl 4 und in der Zeit orientieren wir uns nach der Zahl 3, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Die Zahl 3 und 4 bezeichnet also im Irdischen die beiden Universalien unseres Daseins, nämlich die Begrenzung unseres Daseins durch die Zeit und die Begrenzung unseres Daseins durch den Raum. Die Zahl 3 und 4 im Göttlichen bezeichnet die 2 Grundgegebenheiten Gottes. Die Zahl 3, die ja als Dreieck darstellbar ist, hat etwas Dynamisches und bezeichnet die göttliche Liebe. Und die Zahl 4, die als Quadrat darstellbar ist, bezeichnet eher etwas Statisches, Formgebendes und entspricht der göttlichen Weisheit. Liebe und Weisheit, 3 und 4, die beiden Grundgegebenheiten des Göttlichen. Und da die Schöpfung ein Werk Gottes ist, ist auch im Schöpfungsbericht die Zahl 3 und die Zahl 4 eingebrannt. Und zwar in der Weise, dass in den 2 Dreierabschnitten je 4 Werke realisiert werden. Eines am ersten Tag, eines am zweiten Tag und 2 am dritten Tag. Und dann wieder eines am vierten Tag, eines am fünften Tag und 2 am sechsten Tag. Also auf 3 Tage sind 4 Werke verteilt. Gewisserweise in dem dynamischen Fortschreiten, dargestellt durch die Zahl 3, machen sich 4 Werke breit. So möchte ich es mal sagen. 3 und 4. Und das lässt sich auch geistig interpretieren, wenn wir diese 3 Schichten anthropologisch deuten, als den Grund, das hat Swedenborg vorgeschlagen, die 1 oder das Innerste, das Himmlische, wie Swedenborg sagt, wäre der Grundimpuls aus unserer Liebe, die Motivation oder das Wollen. Das Innerste des Menschen ist seine Liebe, sein Wollen, sein Impuls, die Dynamis in uns. Dieser Willensimpuls führt zu einem Denken. Wir gestalten den Impuls aus und denken nach, wie wir ihn realisieren können. Also Wille und Verstand, sagt Swedenborg. Und Wille und Verstand, Wollen und Denken werden dann konkret im Tun, in den Werken, in dem, was wir vollziehen. Und wenn die Bibel sagt, die Werke werden euch nachfolgen, dann heißt das nicht, dass uns die Werke wie so Kinder nachfolgen und hallo, hier bin ich, sondern es heißt, dass unser Wollen und Denken, das in unserem Tun konkret geworden ist und uns auf diese Weise gewissermaßen eingebrannt ist, dass dies uns nicht mehr loslässt, weil das Wollen und Denken charakterbildend ist, wenn es sich realisiert. Solange ich etwas nur denke, hat es sich noch nicht in mir eingebrannt. Und in der Meditation kann ich versuchen, die Gedanken kommen und gehen lassen. Aber wenn ich etwas Gewolltes und etwas Gedachtes, sofern sich mir eine Gelegenheit bietet, werktätig verwirkliche, dann folgt mir dieses Wollen und Denken nach. Und im Tun ist nun gewissermaßen Wollen und Denken enthalten. Also 1, 1 und im dritten ist immer 2 enthalten. Können wir auch sehen, wenn Mama und Papa sich vereinigen und ein Kind dabei herauskommt. Die Gene des Vaters, die Gene der Mutter sind im Kind enthalten. Also im Kind ist in gewisser Hinsicht Vater und Mutter enthalten. 1, 1, 2. Auf der Ebene der Verwirklichung sind die beiden Höhengrade immer projiziert, also wie auf einer Fläche enthalten. Deswegen ist in der Zahl 3, also in den drei Ebenen des Wollens, des Denkens und der Verwirklichung im Tun, immer auch die Zahl 4 enthalten. 1, 1, 2, also 3 und 4. Und interessant ist, wenn wir jetzt diese Gelegenheit kurz benutzen, um von der Schöpfungsgeschichte einen Blick in die Genesis als Ganzes zu werfen, dann kann man sagen, die Schöpfungsgeschichte ist in gewisser Hinsicht der Prolog zu der Geschichtserzählung, die sich dann ab Genesis 2,4 mit der Paradieserzählung entfaltet. Der Prolog, der in Nutze alles schon enthält, was sich in der Geschichte entfaltet. Ich bemühe wieder Weinreb. Weinreb hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Erzvätererzählungen, die ja dann einen breiten Raum in der Genesis einnehmen, dass die auch nach dem Schema 1, 1, 2 gestaltet sind. Denn der erste Erzvater ist Abraham, der zweite ist Isaak und Isaak bekommt Zwillinge, Jakob und Esau. Weinreb hat auch darauf hingewiesen, dass in der Astrologie das erste Sternzeichen der Widder ist, das zweite der Stier und das dritte der Zwilling. Also wieder 1, 1, 2. Außerdem sind den drei Erzvätern Abraham, Isaak und Jakob 4 Erzmütter zugeordnet, nämlich Sarah, Rebekka und Jakob hat seine Freude an Zweien, Rachel und Lea. Also wieder 1, 1, 2. Also man kann sagen, dass in der Schöpfungsgeschichte mit dem 1, 1, 2 bzw. 3, 4 Schema eine Struktur angelegt ist, die sich in den Erzvätererzählungen oder Erzmüttererzählungen wiederholt. Ich habe mir hier noch notiert, dieses 1, 1, 2 könnte man auch in der Philosophie sehen, wenn man den Hegelschen Dreischritt von These, Antithese und Synthese betrachtet. These und Antithese stehen sich unversöhnlich gegenüber, aber in der Synthese sind sie gewissermaßen beide enthalten. In der Synthese sind sie im doppelten Sinne des Wortes aufgehoben. Der Gegensatz ist aufgehoben, aber sie sind bewahrt in der Synthese. Also auch philosophisch würde sich dieser Grundschritt des Denkens, der Schöpfung, des kreativen Denkens über These, Antithese und Synthese bewähren. Das ist so ein bisschen etwas von dem hier, a² plus b² gleich c². In der Schöpfungsgeschichte sind Strukturen angelegt, die sich in den verschiedensten Bereichen, wenn man konkrete Faktoren, Zahlen hier einsetzt, immer wieder bewähren. Man kann also förmlich auf die Suche gehen, dieses Schema wiederzufinden.